Wie lief denn Fantasy Football?
Gut, ich bin im Halbfinale.
Das ist lächerlich. Ich habe mir das mit was einem Score von 50.
Ja, ich muss nochmal nachschauen gegen Sarah. Ich habe echt, also Jameis Winston hatte ich ja. Der hat, glaube ich, 2,6 Punkte gemacht oder so.
Bin können zwei Viertelfinals zweimal raus. Meine Saison ist quasi vorbei.
Warte mal, was ist denn hier Runde 1? Wo kann ich das denn sehen? Week 15. 72,44 habe ich gescored.
Was, 44?
72,44.
Ach so.
Und Sarah hat 55,3.
Boah, das ist wirklich ein...
Jameis Winston 2,6. Najee Harris 2,6. Joanne Jennings ja, 4.
Lass uns bitte anfangen. Also wenn man mit so einer Punktzahl weiterkommt, das ist unverschämt. Das ist wirklich unverschämt.
Mich hat eigentlich nur Jameer Gibbs in die Playoffs gebracht. Er hat 26 Punkte gemacht.
Endzone. Der DAZN NFL Talk.
So, Freunde der Sonne oder Freunde des Winters, es sind frühlingshafte Temperaturen irgendwie draußen, trotzdem ist bald Weihnachten. Schön, dass du wieder mit dabei bist, Christoph Stadler. So langsam gehen wir dem Heiligen Abend entgegen, haben aber natürlich noch einige Regular-Season-Wochen und deswegen sind wir heute auch wieder zusammengekommen. Wie geht's dir in der Weihnachtszeit und was macht dein Amari Cooper eigentlich so?
Ich hab's mir auch nochmal notiert. Amari, du bist für mich... vergessen, verstorben, wir werden keine Freunde mehr. Das war ein Griff ins Klo. Erstmal hallo, Flo Hauser. Dachte gerade schon, wo bist du denn, dass bei dir Winter ist? Aber du hast nochmal weitergeführt mit frühlingshaften Temperaturen. Ja, das da wollte ich mich, muss ich mich nochmal freireden von dem Ganzen, weil Amari Cooper, meine Fresse, das war überhaupt kein Amari Cooper-Spiel. Und zum Thema James Cook könnte es vielleicht schwer haben, dass nicht so sein Spiel ist. Also die Bills eigentlich perfekt darauf vorbereitet, weil sie exakt das Gegenteil gemacht haben, als sie sich einen Matchplan überlegt haben, um die Lions einfach mal gefühlt herzupolieren, ohne dass sie herpoliert haben. Aber jetzt sind wir schon ein bisschen arg reingegangen, ja, weil, also Amari Cooper, sorry, wir zwei, bleib im Team Flo Hauser, wir zwei werden keine Freunde mehr.
Das müssen wir vielleicht für alle nochmal auflösen. Ich glaube, 3 Wochen lang hat Christoph Stadler fest mit einem Breakout-Game von Amari Cooper gerechnet.
Dreimal, ja.
Und dem ist leider nicht so. Aber
du hattest halt nicht mal ein Target, oder? Oder zumindest keine
diesmal
Reception.
Nicht, nein, diesmal nicht. Diesmal nicht, ja. Ja, diesmal nicht, ja. Ja, nee, so ist das. Aber deswegen lieben wir auch die NFL, weil es immer irgendwie drunter und drüber geht und immer wieder was Neues und es komplett anders ausgeht, als man sich eigentlich erdenkt oder vielleicht auch erhofft. Und
bei dem Matchup war es wirklich das Coole, weil natürlich hast du immer so Sachen, daran könnte es hängen, daran könnte es scheitern, wie auch immer. Aber die machen sich ja auch Gedanken, um das dann ja aufzufangen irgendwie. Das fand ich bei dem Spiel tatsächlich schon irre geil, dass das Laufspiel der Bills so gut funktioniert hat, dass ein Cook so gut funktioniert. Ich hätte es nie gedacht, aber die machen halt auch ihre Arbeit.
Ja, total. So ist das. Und ich wollte sagen, dementsprechend hallo noch einmal herzlich willkommen zur Folge 52 von Endzone der DAZN NFL Talk. Auch heute soll es ein bisschen darum gehen, dass es wieder mal Dinge passieren, die in der NFL passieren, womit keiner rechnet. Und es geht auch Richtung Playoffs natürlich bei uns in dieser aktuellen Folge. Vorher, Christoph, aber noch ein weihnachtlich wichtiger Hinweis für alle.
Genau, wie hast du es gerade formuliert? Sachen, die passieren, obwohl man nicht damit rechnet. Es ist ja nächste Woche Weihnachten, wie ihr vielleicht alle mitbekommen habt. Und es ist gar nicht so leicht, was die NFL da für ein Schedule aufgestellt haben. Es gibt die Christmas Games am 25. Deswegen ist es irgendwie doof, das da dann unsere Folge aufzunehmen. Wir wollen die ja irgendwie mit dabei haben. Sonst sprechen wir über was vorher, was dann nachher veröffentlicht wird und irgendwie keinen Sinn ergibt. Dann ist Thursday Night Football. Deswegen, wir haben uns entschieden für euch schon mal für die Planung. Unsere Folge 53 nächste Woche erscheint dann am Freitag im Laufe des Mittags, würde ich jetzt mal sagen, dass wir das nach Thursday Night Football aufnehmen und dann eben die 2 Christmas Games haben, Thursday Night Football und dann hoffentlich alles abgedeckt haben mit so einem Recap und einer Vorausschau. Also nächste Woche nicht Donnerstag die Folge, sondern einen Tag später Mittwoch. Einen Tag später am Freitag die Folge.
Manchmal passieren auch Dinge in der Abfolge einer Woche, mit denen man nicht rechnet.
Zurück in die Zukunft.
Mittwoch. Nee, ganz wichtig, wir halten euch auf dem Laufenden, wann es genau, aber auf jeden Fall im Laufe des 27.12. des Freitags und damit schon mal vorausgesetzt für euch alle ein schönes Weihnachtsfest ohne uns. In dem Sinne.
Genau. Kann nur gut werden. Dann lass uns ein bisschen jetzt reintauchen. Wir haben über die Lions und die Bild schon mal kurz gesprochen, vielleicht mit dem Spiel des Jahres. Es gibt noch ein paar mehr Stories aus der NFL. Ist Indianapolis, sind die Colts das dümmste Team der Liga? Ich gehe straight on. Ist es das dümmste Team der Liga?
Ja, wenn man jetzt das letzte Spiel sich anguckt, mit sämtlichen Entscheidungen, die normal sportlich daherkommen, wo man sagt, muss er den Pass nehmen oder das Tackling, egal was es ist. Aber natürlich auch dieses Jonathan Taylor-Thema, dass er eigentlich, ich glaube, die Führung sogar ausbauen hätte können. Beim Stand von 13-7
genau,
muss es gewesen sein.
Mit dem Touch, also vielleicht nochmal für den Hinterkopf.
Ja.
vielleicht erklären wir es nochmal. Ich glaube, es hat jeder gesehen. Sie verlieren gegen die Broncos mit 13-31. Aber, ja, das ist wirklich, das ist jetzt, wenn ich wieder drüber nachdenke, Taylor läuft in die Endzone, feiert, alle denken Touchdown und es steht 19-7 für die Colts. Dann kommen aber zurecht die Schiedsrichter, weil er einen Ball vor der Endzone losgelassen hat. Dementsprechend ist ein Fumble. Er fummelt in die Endzone und statt dem 19-7 bleibt es beim 13-7 und danach folgen 24 Punkte in Folge von den Broncos und sie verlieren dieses so unglaublich wichtige Spiel um die Playoffs. Und dann später gibt es noch ein Trickplay, abgeschlossen mit einem, nennen wir es Fumble 6, Fumble Return Touchdown auf jeden Fall. Pass von Richardson zu Mitchell. Mitchell hat nicht wirklich eine Anspielstation, weil er irgendwie auch passen will. Will zurück zu Richardson werfen, parallel. Ist aber so ein Backward-Pass, abgefangen von, wer war's? Bonito.
Nick Bonito.
Und der läuft in die Endzone. Und damit war die Nummer eigentlich durch, weil, um Gottes Willen, Colts. In so einem wichtigen Spiel.
Ja, genau, das ist es nämlich. Das wollte ich gerade sagen, in so einem richtungsweisenden Game, wo man jetzt eigentlich die Playoffs-Hoffnungen ja weggeschmissen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Jonathan Taylor hat mich sofort überrascht auch, weil das ist ja diese Saison schon dreimal passiert. Das dritte Mal, zweimal jetzt an diesem Wochenende, dass jemand in die Endzone läuft und den Ball vorher loslässt. Das kommt mal vor, aber dreimal in einer Saison ist schon heftig. Das ist aber einem Jonathan Taylor passiert. Ne? Das ist das, was ich heftig fand, der natürlich danach gesagt hat, nein, er hatte eigentlich schon noch bei der Goal-Line-Possession. Die Bilder belegen da ein bisschen was anderes.
Er kann auch einfach reinlaufen in
den Meter
und dann ist es und, sicher.
Am Ende des Tages, um die Frage zu beantworten, ja, sind sie, weil sie im Play-Calling nicht gut waren, weil sie aber auch in der Ausführung der Plays einfach katastrophal waren und zu Recht auch so verloren haben. Und ich habe es schon mal gesagt, Anthony Richardson mit den Colts im Passing-Game, das ist einfach nur tiefgehend 50-50-Bälle. Davon kommen zwei Drittel gar nicht erst an. Ein Drittel davon ist ein Drop und dann könnt ihr selber rechnen, da bleibt nicht mehr viel übrig. Und ja, deswegen absolut ja und zu Recht dann auch nicht in den Playoffs, wenn es denn so kommt.
Und ich hätte es nicht gedacht, weil mir diese Offense letztes Jahr dann im Laufe der Saison mit Steigen oder Untersteigen wirklich gut gefallen hat. Aber das ist ja sowas von brutal auf irgendwie auch Glück aus. Und ja, die Chancen sind jetzt sehr, sehr gering. Dementsprechend, die Colts werden vermutlich nicht mit dabei sein, wenn kein Weihnachtswunder noch passiert, aber das ist dann tatsächlich, wie letztes Jahr auch, sie hätten es ja auch letztes Jahr selber in die Playoffs schaffen können.
Stimmt.
Und dann war es dieser schlechte Pass da zur Seite, ich weiß gar nicht mehr, wer da gefumbelt hat, das war dann, oder gedroppt hat.
Gutzen, glaube ich, oder?
Der Running Back. Der dritte Running Back oder sowas. Irgendwie sowas, wo ich auch dachte, ja, Gott im Himmel, da habt ihr es in der eigenen Hand, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Ja, also, dümmstes Team der Liga im Moment, die Indianapolis Colts. Dann habe ich noch eine zweite Frage für dich mitgebracht. Will Levis durch bei den Tennessee Titans?
Ja, durch, auch bei mir persönlich muss ich sagen, was man da so sieht, das hat er lange daran gearbeitet, muss man ehrlicherweise sagen. naja, ist ja am Ende des Tages so. Drei Siege, 11 Niederlagen, ständig Turnover, komische Entscheidungen, Verletzungen riskiert für ihn selbst. Aus dem Fallen heraus, ganz früh in der Saison, kann ich mich erinnern, weiß nicht mehr gegen wen, noch den Ball loswerden und Interception werfen. Jetzt letzte Woche schon wieder 3 Interceptions geworfen, im dritten Viertel gebencht worden, mit erneut komischen und auch riskanten Entscheidungen, rein im Passing-Game, wann scramble ich? Und jetzt ist es ja sogar dann offiziell auch, dass er erstmal für diese Saison raus ist. Und es wundert mich nicht, weil so viel Swag der hat und so cool der irgendwie ist und so gut der auch im Passing-Game auch gezeigt hat, dass er sein kann, dürfen wir auch nicht vergessen. Aber ich sag mal so, von der gesamten Saison Eindruck her, 2/3 seines Plays sind mir zu riskant und zu merkwürdig. So nenne ich es jetzt mal in der Ausführung.
Ja, du kannst mit ihm nicht gewinnen, es ist zu wild. Aus neutraler Sicht, dieses Titans-Bengals-Spiel war fantastisch, aber halt auf ganz komischem Niveau, um es mal vielleicht so zu formulieren. Ich habe mir mal die Zahlen von ihm nochmal angeschaut. Der hat, wenn er unter Druck ist, einen einzigen Touchdown-Pass. Mhm. Also wenn er Druck bekommt, hat er einen einzigen Touchdown-Pass in der ganzen Saison. Also wenn du ihn unter Druck setzt, ist es eigentlich schon vorbei. Und er hatte jetzt in diesem Spiel 3 Interceptions, du hast es gesagt, nach der dritten wurde er gebencht bei einer Clean Pocket. Insgesamt 9 Interceptions bei einer Clean Pocket. Nur Baker Mayfield hat er noch mehr Interceptions, wenn er eigentlich keinen Druck hat. Also mit dem kannst du keine NFL-Spiele gewinnen auf lange Sicht. Das geht einfach nicht. Er hat laut PFF die höchste Pressure-to-Sack-Rate. Auch da ist er die Nummer 1 auf der falschen Seite. Und was ja ganz spannend ist, also genau, du hast gesagt, bis zum Ende der Saison jetzt gebencht, es wird nicht weitergehen. Was machen die danach? Die sind im Moment auf Platz 6, wenn es nach dem Draft ginge. Da ist kein Quarterback mit dabei, es ist keine Quarterback-Klasse. Die werden früher weggehen. Dann muss der fast in die Free Agency gehen. So ein Sam Darnold, Russell Wilson, Justin Fields, Daniel Jones.
Ja. Man muss dazu sagen, dass ja Mason Rudolph, der jetzt übernehmen wird, auch Free Agent werden wird erstmal. Das kommt ja auch noch dazu. Also der ist jetzt auch noch nicht die Antwort für nächstes Jahr. Will Levis spielt noch unter dem günstigen Rookie-Vertrag. So, und dann müssen sie Geld in die Hand nehmen. Und Mason Rudolph wird jetzt nicht die Lösung sein, gehe ich jetzt mal stark davon aus. Und dann kann eigentlich nur die Lösung sein, einen erfahrenen Free Agent zu holen. Du hast ein paar Namen gedroppt. Bin ich jetzt gar nicht so im Bilde, wer da noch alles verfügbar wäre. Oder auch vielleicht per Trade, whatever.
Zach Wilson.
Und dann musst du Will Levis dahinter als Backup erstmal lassen fürs nächste Jahr. Ich glaube, das wäre mein Move bei den Tennessee Titans jetzt. So,
boah, ich glaube, der ist nächstes Jahr gar nicht mehr da. Ich glaube, der ist gar nicht mehr da. Irgendwie, ich glaube, da gibt es eine Trennung. Das ist so, glaube ich.
Aber gehst du damit, dann verbrennst du ihn ja jetzt komplett schon direkt. Deswegen sage ich, wenn du den erfahren.
Egal.
Naja, aber der kann doch auch als Nummer zwei ein bisschen lernen und wenn es dann immer noch nicht klappt, kannst du ihn immer noch entlassen.
Ich glaube, das
wäre so. Also das so würde ich es machen. Ja. Aber ich habe ein bisschen mehr soziale Ader als du, merke ich gerade.
Ja gut, deswegen du wärst da nicht gemacht für das Business.
Nein, nee,
also ich kann es mir nicht vorstellen, dass der nächste noch da ist. Ich sag's dir ganz ehrlich.
Okay, ja, spannend.
Und halt im Draft müsstest du halt hoch traden, weil
korrekt.
Ja. Sanders, Ward, die werden also nicht über die Top 3 hinausgehen wahrscheinlich. Deswegen. Boah, das ist echt schwierig.
Aber
und Darnold ist natürlich schon ein spannender Name, aber da musst du halt viel Geld zahlen und das willst du doch eigentlich auch nicht machen.
Ja, genau, das ist der Punkt. Und was ich jetzt noch sagen wollte zum Draft, aber es sind zwei Teams, die an Nummer 1 und 2 sehr wahrscheinlich picken werden, die Raiders und die Giants, die auch einen Quarterback brauchen. Das heißt, dir bringt das Hochtraden sowieso nichts, weil die werden
das
nicht.
Du musst vor einen der beiden kommen, genau. Und genau, das müssen richtig, die halt dann, das richtig. Musst du teuer bezahlen wiederum.
Ja, korrekt. Also so oder so teuer, deswegen bin ich da gespannt, was sie machen und welche Quarterbacks noch so
einen
verfügbar
noch.
Werden. Nathan Peterman oder?
Nee, der ist es nicht. Da kommen wir vielleicht gleich zur dritten so, Story aus der letzten Woche. Vielleicht ist es ja Kirk Cousins. Denn da ist meine dritte Frage an dich als kleiner Recap und was unter der Woche passiert ist. Haben die Falcons die Off-Season-Pleite der Saison hingelegt? Denn man muss es dazu sagen, Kirk Cousins wird ganz offiziell gebencht und Michael Penix übernimmt als Starting Quarterback bei den Atlanta Falcons. Es ist wirklich passiert vor Woche 16. Cousins raus, Penix rein.
Ja, wir haben vor zwei Wochen als auch letzte Woche darüber schon diskutiert. Ich muss sagen, es kam für mich jetzt dann trotzdem auch überraschend, weil man ja überall gehört hat, auch von Beatwritern, mit denen wir uns unterhalten haben. Wenn ihr nochmal mehr zu der Falcons-Situation haben wollt, dann hört in die Folge von vor zwei Wochen rein. Das war Folge 50 mit einem Beatwriter über die Falcons. Deswegen kam es für mich schon überraschend. Aber am Ende des Tages, was hat man jetzt zu verlieren? Da gibt's ja immer Pro- und Kontra-Seite. Ich finde viel spannender, was dann im Übergang zur nächsten Saison passiert. Weil ich glaube nicht, dass Penix die Antwort sein wird, jetzt nochmal in die Playoffs zu kommen. Der Weg ist eh schwer genug, man braucht viel Schützenhilfe. Und dann ist die Frage, was passiert danach? Denn Kirk Cousins hat ähnlich wie bei Derek Carr letztes Mal bei den Raiders, wenn ihr euch alle erinnert, eine No-Trade-Klausel im Vertrag. Das heißt, der kann sagen, ich werde nirgends hin getradet. Entweder bezahlt ihr mir das, was ihr mir schuldig seid und ich kann meinen neuen Club mir selber aussuchen und dann vielleicht noch sogar einen Signing-Bonus abkassieren oder ich bleib hier und ihr könnt damit leben, dass ich hier entweder schlecht spiele oder Nummer zwei bin. So oder so teuer für die Falcons.
Ja, also das hatten wir jetzt die letzten zwei Wochen schon gesagt. Der Dead Cap wäre vor Juni 65 Millionen. Wenn du nach Juni cutten würdest, also 2025, dann könntest du diese 65 Millionen auf zwei Jahre strecken, 40 Millionen und 25 Millionen. Wenn du ihn traden würdest, kommt es auch ein bisschen daran, vor Juni, nach Juni, aber da wäre der Dead Cap so bei, sagen wir mal, 38 Millionen. Das könntest du nach Juni dann wieder splitten auf zwei Jahre, aber es wäre so oder so wahnsinnig teuer. Und ich war schon auch überrascht. Also die Leistung gegen die Raiders war wieder schwach. Also 112 Passing Yards, der hat in seiner Karriere als Starter nur dreimal weniger Passing Yards. Also war jetzt das nächste schlechte Spiel von ihm. Er schaut einfach nicht gut aus. Deswegen musstest du wahrscheinlich jetzt reagieren. Ich war trotzdem schon überrascht, gebe ich ehrlich zu. Aber was machst du jetzt in der Zukunft? Und du hast gerade angesprochen, vor zwei Wochen haben wir mit Josh Kendall von The Athletic drüber gesprochen. Der ist von den Falcons. Ich habe nochmal extra reingehört. Ich habe nochmal einen O-Ton mitgebracht. Hör mal nochmal genau rein. Da geht's eben drum, was passiert? Also er war ja der Meinung, sie werden es nicht in der Saison machen.
Ja.
Was passiert, wenn sie den Quarterback wechseln? Hör nochmal genau rein.
The Falcons say they're not ready to put Michael Penix out there. And I don't expect them to, even if it doesn't get better with Kirk Cousins, I don't expect them to go to Michael Penix unless they somehow fall completely out of the playoff race. If they bench Kirk Cousins and play Michael Penix this year, they're kind of saying, okay, we screwed that up. Secondly, they open the door for, say you play Michael Penix and it's bad and he doesn't fix the problem, boy, now it's really over. You've thrown Kirk under the bus. Penix is not ready. The whole thing's down the toilet. So I think from a self-preservation, even if they're only preserving their own ego, that they are going to stick with Kirk Cousins. This is the plan. They're going to say, this is the plan. It's a good plan. Y'all got to have faith in us, and we're going to stick to it.
Also es war vor zwei Wochen. Ihr könnt es nochmal hören. Du hast gesagt in Folge 15. Ich finde es wahnsinnig spannend, weil es immer noch passt. Weil der Druck liegt ja jetzt wirklich beim Coach, beim Front Office, weil es gibt zwei Szenarien. Penix funktioniert, alles gut. Penix funktioniert nicht. Und du sagst, oh, das ist er vielleicht nicht oder sowas. Und dann fällt dieses Kartenhaus komplett zusammen, weil Kirk Cousins ist dann unter den Bus geworfen worden, um es mal so auf Deutsch zu übersetzen. Und dann ist jetzt in meinen Worten die Kacke am Dampfen. Also jetzt ist maximaler Druck. Du kannst vielleicht jetzt machen, weil du gegen die Giants spielst, wenn ich richtig im Kopf habe. Die Falcons ist jetzt nicht der beste Gegner, aber trotzdem, das kann jetzt richtig auseinanderbrechen. Das ist übel. Also kann übel sein.
Die immer noch einen einigermaßen passablen Pass-Rush haben, trotz Verletzungen, wollte ich nur mal sagen. Also das kommt auch noch dazu in diesem Duell zumindest. Aber bin ich total bei dir und auch bei Josh. Und das ist ja das, was ich auch am Anfang der Saison gesagt habe, auch in unseren Previews, dass ich glaube, Penix hinter dem Kirk Cousins, weil wir alle Kirk Cousins irgendwie wissen, was man von dem bekommt, dass er auch gut war und so weiter, nur der eine große letzte Wurf hat halt irgendwie gefehlt, dass die Falcons nächstes Jahr dann richtig gut werden können oder vielleicht sogar in zwei Jahren, nachdem Penix genug von Kirk Cousins und hinter Kirk Cousins gelernt hat. Jetzt kommt's alles anders. Ich habe im Gefühl, dass die Falcons da stehen werden, wo dann die Titans genauso stehen, wie wir sie gerade hatten und sagen, okay, jetzt brauchen wir eigentlich einen komplett neuen Quarterback-Room. Und also das wird dann verdammt teuer.
Also genau wie es Josh da gesagt hat, das wird jetzt echt, also da geht's dann auch um Jobs unter Umständen, weil natürlich auch ein Owner, ein Arthur Blank sagen wird, okay, ich bin zwar reich, aber für 4 Jahre 180 Millionen rausballern für Kirk Cousins, also warum? Zu verschenken habe ich ja auch nichts.
Ja, das genau, und das ist das Thema, deswegen sage ich, das wird so oder so sehr, sehr teuer werden. Man kann es nur wünschen, dass Penix, weil ich den aktuellen Spieler sehr, sehr spannend finde, dass das einigermaßen läuft. Aber, und das habe ich ja gerade eben schon gesagt, so oder so, mit den Playoffs werden sie nichts mehr zu tun haben. Jetzt geht es nur darum, für die einzelnen Spieler und auch für Penix, wie gesagt, also das ist mein Gefühl, weil ich glaube nicht, dass Penix die jetzt so wuppen wird, dass die da alles gewinnen.
Kannst halt gar nicht einschätzen.
Ja, das ist nochmal, ich finde den als einzelnen Quarterback und so gut, das ist auch ein interessanter Spieler, der hat einen ganz guten Arm, der kann auch ein bisschen, ich sag mal so, besser scramblen als Kirk Cousins, klar, der ist älter, klar, der hatte Verletzungen.
Ich meine, er ist ein Pocket-Passer, der hat einen guten Arm, Genauigkeit war so ein Thema im Draft, die lässt gerne mal ein bisschen zu wünschen übrig, manchmal auch ein bisschen arg wild, ballert drauf los. Ich bin sehr gespannt, das jetzt mal in live zu sehen in der NFL.
Genau, und ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast, ist aber ein viel besserer, auch wenn er nicht so beweglich ist und nicht so viel läuft, ein besserer rein im Passing-Game Anthony Richardson. Weil er nämlich genau diesen Mut auch nimmt und vielleicht nicht so die Accuracy hat, aber glaube ich, das schon besser laufen kann. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass es trotzdem mit Penix nicht für die Playoffs reichen wird und dann muss man gucken, was man macht. Da kann es nur sein, dass man sagt, die Leistungen waren an und für sich gut, die Spieler spielen jetzt um ihre Jobs für nächstes Jahr und dann wird man sehen, was kommt. Weil so insgesamt, Quarterback hin oder her, haben sie es auch nicht verdient, in die Playoffs zu kommen.
Nö, das stimmt. Dafür war eigentlich die Ausgangssituation zu gut. Und jetzt sind sie ja hinter den Bucks. Die müssten jetzt quasi alles gewinnen, die Falcons. Die Bucks müssten nochmal verlieren, weil der Tiebreaker gehört ja den Falcons. Aber es ist, gebt ihr schon recht, ich sehe die Falcons tatsächlich auch nicht in den Playoffs. Vor allem vielleicht auch noch eine kurze News. Young Weku wurde auf IR gesetzt mit Hüftproblemen. Haben jetzt Riley Patterson aus dem Browns Practice Squad geholt. Und das ist vielleicht ein ganz guter Übergang. Eigentlich war es schon fast so ein kleiner Nachrichtenpart. Aber lass uns vielleicht nochmal einsteigen in
die News.
Ja, genau. Das sind einige Neuigkeiten abzuarbeiten nach diesen drei größeren Themen. Übrigens nur noch der Vollständigkeit halber, die Falcons aktuell noch 35-prozentige Chance auf die Playoffs, also es ist noch nicht alles.
Aber im Flo Hauser Ranking verloren. 0%.
Im Flo Hauser Ranking 0%. Wenn sie verlieren, sind sie noch 13. So. Du hast den Übergang mit den Browns angesprochen. Auch da Quarterback-Veränderung passt auch zu dem Thema davor mit den Quarterbacks. Sie wechseln jetzt von, es war jetzt auch keine schwere Entscheidung, glaube ich, nach dem letzten Spiel gegen die Chiefs von Winston auf DTR. Das auch absolut zu Recht. Und ich bin gespannt, was der junge Kerl zeigen kann, der immer mal wieder spielen durfte. Aber nach der Leistung von Jameis Winston, auch wenn er mich ins Halbfinale der Fantasy Playoffs geführt hat.
Skandal.
Mit 2,6 Punkten. Danke nochmal, Jameis. Absolut, nachvollziehbarer Wechsel. Bei dem geht's um nichts mehr. Aber die wollen jetzt halt sehen, was DTR vielleicht kann.
Genau, das ist Dorian Thompson-Robinson.
Ja, Dorian Thompson-Robinson. Ja.
Also Winston ist ohne Vertrag. Also der bringt dir dann auch nichts mehr. Und Playoffs sind eh schon länger weg. DTA kann sich zeigen, ob da was dran ist. Ich glaube es nicht. Watson wird auch nicht die Zukunft sein. Ich glaube, bei den Browns wird da einmal, vielleicht nicht nur auf der Position, aber wird für euch durchgewischt.
Ja, ganz genau. Und das ist sehr, sehr spannend, denn nach den Titans und Falcons, auch jetzt die Browns vielleicht für ein neues Jahr. Absolut. Also da wird es nächstes Jahr, glaube ich, wieder ein ordentliches Karussell geben und vielleicht ja auch die New Orleans Saints. Wobei, da gibt es einen längeren Vertrag, alles cool. Aber Derek Carr ist jetzt dann doch so verletzt. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, auch ihr in dem Endzone-Vorlauf. Der wird jetzt dieses Jahr nicht mehr auflaufen, was man so hört.
Genau, also da gab es nochmal die Untersuchungen oder weiterführende Untersuchungen. Und da schaut es jetzt dann sehr nach Saison aus mit dieser gebrochenen linken Hand, ist auch ehrlich gesagt auch schwachsinnig wahrscheinlich zurückzukommen. Weil bei einem, das ist der nächste, da ist alles andere als schwachsinnig zurückzukommen. Geno Smith hat sich am Knie verletzt, wenn er das Spiel gesehen hat, Sunday Night Football gegen die Packers. Als er raus war, war das Spiel dann eigentlich auch vorbei. Du hast es kommentiert, wie jedes Spiel am Wochenende. Im dritten Viertel hat er sich verletzt, dann hat Howell übernommen. Und ich bin ja ein Fan von Sam Howell, aber du hast gemerkt, der hat wohl nicht viele First-Team-Raps. Also das sah gruselig aus. Aber die Entwarnung vielleicht, in Anführungszeichen, für Geno Smith, Head Coach McDonald hat gemeint, schaut ganz gut aus, kein struktureller Schaden. Gehen wir mal davon aus, dass der gegen die Vikings in einem ganz wichtigen Spiel spielen wird, weil sie eben Platz 1 in der NFC West verloren haben. Die Seahawks an die Rams, die zum ersten Mal auf Platz 1 stehen in der NFC West.
Genau so ist es und das ist sehr, sehr wichtig und du hast es gerade gesagt. Ich habe versucht im Kommentar mit Roman Motzkus gemeinsam Sam Howell immer so ein bisschen zu verteidigen, weil auch ich den ganz ehrlich richtig gut finde, aber das sah ein bisschen Kraut und Rüben aus. Deswegen ganz wichtige Meldung für die Seahawks, dass Geno weitermachen kann.
Genau. Mahomes wahrscheinlich auch. Der hat sich, wenn ihr es mitbekommen habt, ebenfalls verletzt, ist er dann runtergehumpelt. Offiziell ist mal wieder eine Knöchelverletzung, Week to Week, ja, so ist, glaube ich, das Wording. Das kann also eigentlich alles bedeuten. Spielen ja am Samstag schon gegen die Houston Texans, aber was man so hört, eine Chance ist wohl tatsächlich gegeben, dass er spielt. Ich meine, er kennt sich aus mit Knöchelverletzungen, das ist nichts ganz Neues, hat damit auch schon Super Bowls gespielt. Carson Wentz wäre der Ersatzmann. Stand heute wie den Mittwochabend auf, gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass dieser Verrückte wieder spielen wird.
Das glaube ich auch, das werden sie erst Woche 17, 18 machen, wenn dann wirklich irgendwie Richtung Nummer 1 zieht, der AFC etwas klar ist. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass er spielt, was man so liest, hat auch so, wie du sagst, beim Team alles mitgemacht, soweit möglich.
War, wie sagt man, full participant.
Genau, voll mittrainiert, als auch übrigens Hollywood Brown, habe ich extra nochmal aufgeschrieben, also den sehen wir dann vielleicht auch erstmals in diesem Jahr wieder nach längerer Verletzung gegen die Texans.
Ja, und bei den Chiefs eben, wenn die gewinnen würden und sollten die Bills gegen die Patriots verlieren, dann wäre der Nummer 1 in der AFC bei den Chiefs, aber das sehe ich jetzt noch undeutlich als Szenario.
Wir werden sehen. Divisionsrivalitäten auch noch später ein Thema bei uns. Dann haben wir noch eine Nachricht, die nicht mit Quarterbacks zu tun hat. Schau an. Bei den Arizona Cardinals hat Safety Buda Baker seinen Vertrag verlängert. 3 Jahre, 54 Millionen, 30 davon garantiert. Ist ein Playmaker auch in diesem Jahr, hat richtig, richtig gute Spiele gehabt, hat aber auch Spiele gehabt, wo er abgetaucht war. Das gehört dazu. Da werden sie aber auch weniger getargetet. Einer, der wichtig ist für diese Secondary. Und ich finde den Vertrag auch soweit so in Ordnung, nicht zu teuer, nicht zu günstig für ihn. Ich glaube, da kommen beide Parteien gut weg.
18 Millionen im Jahr, das ist der drittteuerste Safety-Vertrag, ist, glaube ich, für ihn auch gerechtfertigt. Ich meine, um den können sie eine Defensive aufbauen. Da sind ja doch viele No-Names auch mit dabei. Ich glaube, es war die längste Vertragsverlängerung, an die ich mich so erinnern kann. Es ging jetzt über 2 Jahre, wo er dann gesagt hat, gebt mir einen neuen Deal oder tradet mich. Dann gab es immer wieder Gerüchte, Mensch, Bruder Baker, wenn es bei den Cardinals nicht läuft, ist der dann weg. Jetzt bleibt er. Ich glaube, für beide Seiten ist es ein zufriedenstellendes Ergebnis. Er bekommt Kohle. Die Cardinals sind besser als gedacht, haben da schon mal, glaube ich, ihren besten Verteidiger. Ja, doch, wahrscheinlich schon.
Ja.
Mit 28 auch noch in einem vernünftigen Alter. Also ja, finde ich einen guten Vertrag, wie du es gesagt hast.
So, und dann, Christoph, kommen wir zu einem Thema, das ist gar nicht cool. Das sind die Detroit 49ers. Ach nee, aber sie können sich vielleicht bald so nennen. 22 Ausfälle sind es wohl, die auf sämtlichen verletzten Listen stehen. Ich habe es nicht nochmal genau gegengeprüft, mehrere Tweets, aber dazu gelesen.
Es macht einen auch traurig.
Ja, neu dazugekommen, David Montgomery, Knieverletzung, der ist raus für die Saison. Defensive Tackle Alan McNeil, der ja auch erst verlängert hatte, etc., mit Kreuzbandverletzung raus. Cornerback Carlton Davis, Kieferbruch erstmal raus. Khalil Dorsey, der Cornerback mit einem gebrochenen Bein raus. Das sind die 4 neuesten Ausfälle. Und dann stellt sich schon die Frage, kann es nach all dieser Euphorie und all diesen Verletzungen, ich erinnere von vor 2 Wochen, da war gefühlt die halbe Defensive Line gar nicht auf dem Platz und trotzdem haben sie das Spiel gerade so gewonnen, jetzt aber gegen die Bills eben nicht. Kann es sein, dass die Lions da echt ein Problem kriegen in den Playoffs? Und deswegen habe ich das auch so ein bisschen antizipiert, ähnlich wie die 49ers vor 2 Jahren, ich sage da nur gegen die Eagles in der Playoff-Runde.
Es sind jetzt einfach zu viele Ausfälle. Also David Montgomery ist furchtbar, gute Besserung, aber du hast immer noch Jahmyr Gibbs. Da würde ich immer noch sagen, also für ihn natürlich grauenvoll und schade für diese Offense, diese potente Lauf-Offense auch. Aber du hast Gibbs, das kannst du natürlich nicht 1-1 ersetzen, aber der hat ein bisschen mehr Workload. Ich glaube, das geht schon. Aber in der Defensive ist es mittlerweile, das kannst du nicht mehr auffangen. McNeil ist wahrscheinlich dein bester Runstopper in der Mitte. Carlton Davis war vielleicht dein verlässlichster Cornerback, der jetzt gar nicht so flashy im Mittelpunkt steht. Mhm. Khalid Dorsey war auch Kick-Returner, also selbst da fällt dir dann einer nochmal weg. Das ist wirklich, es ist überall, dass du einfach Ausfälle hast. Und ich glaube, diese Defense, du spielst nicht jede Woche gegen die Bills, aber die Luft wird so dünn in den Playoffs, dass ich glaube, dass die Lions, das habe ich vor ein paar Wochen mal gesagt, ich so ein bisschen Bedenken habe, ob die schon gepiekt haben. Da hätte ich aber nicht damit gerechnet, dass es dahingehend ist, dass sie so viele Verletzte haben. Dass sie einfach gepiekt haben, indem sie gesund waren, einigermaßen. So gesund ein NFL-Team sein kann. Und ich muss ehrlicherweise sagen, als ich das jetzt alles mitbekommen habe, wer während des Spiels schon raus ist und was dann für Verletzungen rauskamen im Final, dachte ich, oh wow, ich sehe sie wirklich in Gefahr, den Nummer 1 Seed zu verlieren und sogar als Nummer 3 Seed nur in die Playoffs zu gehen, hinter den Eagles und Vikings, egal in welcher Reihenfolge. Weil es musste erstmal wegstecken und das haben sie bisher bravourös gemacht, aber es sind zu viele Ausfälle mittlerweile.
Ja, total. Ging los mit Hutchinson. Wie gesagt, das eine Spiel, wo dann drei Defensive Linemen vom Platz mussten, habe ich sogar kommentiert. Das war völlig übel, völlig wild. Linebacker-Position dann auch nochmal zwei angeschlagen gewesen. Es summiert sich, deswegen mal schauen, wie das da weitergeht. Aber auf jeden Fall könnte das Ganze noch böse
schade.
Enden
schade
für die Lions, drin. Die uns allen so viel Spaß gemacht in allen drei Phasen des Footballs, das wohl beste Team waren über lange Zeit.
Ich meine, wenn sie in den Super Bowl kommen, Aiden Hutchinson hat ja schon gesagt, dann kommt er wieder.
Ja, gut.
Also, sie müssen nur den Super Bowl schaffen, ja, okay. Dann ist der Pass Rush da wieder da.
Dann geht's ja. Dann komme ich auch.
Ja, bitte.
Weitere News, vielleicht ein bisschen zügiger gesagt, die Cowboys Cornerback Trevon Diggs unterzieht sich jetzt eine Operation, wird 8 Monate ausfallen. Das heißt, der ist jetzt so geplant auch, dass er dann zum Start der neuen Saison, spätestens dann in der, glaube ich, letzten Preseason-Woche ist es, dann voll mit dabei sein kann.
So ist es. Und dann gehen wir weiter zu den Niners. Devondre Campbell, auch das werdet ihr mitbekommen haben. Er wollte nicht eingewechselt werden. Thursday Night Football gegen die Rams, auch eine ganz kuriose Nummer. Und ich muss sagen, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, die Niners mit einer sehr kreativen Lösung. Denn er wird suspendiert für 3 Spiele. Heißt, für ihn ist die Saison vorbei. Aber er kann nicht zu einem anderen Team wechseln. Ich habe mir nur die Frage gestellt, wann wird er entlassen? Aber es stimmt schon, wenn er entlassen wird, besteht eine Chance, dass er bei einem anderen Team unterkommt. Und das hat er sich mit so einer, Arschloch-Aktion eigentlich nicht verdient.
Ja.
Und deswegen finde ich es eine, in dem Fall wirklich gute Aktion mal vom Club, weil ich eigentlich gesagt habe, eigentlich darf den kein Team mehr unter Vertrag nehmen.
Die Lions können ihn brauchen.
Ja, lass irgendwann was passieren, aus welchen Umständen auch immer, dann kommt er wieder unter und wird eigentlich dafür noch belohnt. Und das ist nicht richtig.
Ja, absolut korrekt. Das hast du sehr gut zusammengefasst. Bei den Niners sind aber die schlechten Nachrichten weitergegangen. Left Tackle Trent Williams, der gefühlt eigentlich die ganze Saison noch gar nicht auf dem Platz stand. Zumindest habe ich jede Woche das Gefühl gehabt. Natürlich, der wird auch diese Saison jetzt nicht mehr auf dem Feld stehen werden können. Nach mehreren Verletzungen, auch zwischendurch persönliche Gründe. Ist nach wie vor ein herber Verlust, aber die Niners-Saison ist ja auch am Ende des Tages vorbei.
Ich hätte noch was für unsere Anfangskategorie gehabt. Das größte Trade-Missverständnis, Diontae Johnson.
Ja.
Was habe ich dafür Hoffnungen rein? Also nicht, dass der jetzt hier dann ein Sensationsjahr hat im Ravens-Trikot, aber das ist eine Liaison, die schnell wieder zu Ende gehen wird. Der wurde ja für ein Spiel gesperrt. Ich weiß den Grund gar nicht mehr. Was war es denn? Irgendwas wegen teamschädigem Verhalten? Was war das offizielle Wording?
Ja, genau das. Irgend also sowas. Die haben es nicht genau bekannt gegeben, was es war, aber er hat sich halt nicht so verhalten, wie man es von einem Spieler in einem Team erwartet.
Und man hat jetzt eben gesagt, er wird weiter vom Training freigestellt. Ich gehe davon aus, den werden wir nicht mehr in der Ravens-Uniform sehen. Also das war kein guter Trade im Nachhinein, auch wenn es jetzt nicht sehr teuer war, aber das hat überhaupt nicht funktioniert.
Der Mario Basler der NFL irgendwie, naja.
Sorry, Mario.
Dann leider noch eine Nachricht, die mich persönlich auch schmerzt, weil das ist einer meiner Lieblingsspieler tatsächlich. Nick Chubb von den Cleveland Browns, schon wieder eine schlimmere Verletzung, Fuß gebrochen, nachdem letztes Jahr das komplette Knie kaputt war, er sich da wirklich krass zurückgekämpft hat. Natürlich nicht das heftige Upgrade gegeben hat in dieser Browns-Saison, nachdem er wieder da war, wie auch, aber trotzdem ist das echt brutal. Der Typ kann einem nur leid tun, ist jetzt schon wieder schwerwiegender verletzt.
Ja, alles ja im Knie kaputt gewesen und jetzt wieder so ein gebrochenes Bein ist es, geborener Fuß. Es ist schon tough, da hat einer wirklich einfach nur durchgängig Pech. Und da wollen wir jetzt die schlechten Nachrichten auch sein lassen.
Ja, oder? Jetzt gehen wir mal rein in die Vorschau, oder? Für Woche, was haben wir, 16?
16, so
würde ich sagen.
Endzone, der DAZN NFL Talk.
Ja, wir haben uns drei Spiele rausgesucht. Natürlich müssen wir ein bisschen drauf schauen, was ist für die Playoffs relevant, wo finden Entscheidungen statt. Und ein Duell, was wahrscheinlich sogar playoff-technisch das Spannendste ist, ist gleich Thursday Night Football. Wenn ihr den Podcast hört oder seht, gibt's das Spiel dann auch schon demnächst dann, Donnerstag auf Freitag Nacht 2:15 live auf DAZN. Und das ist wirklich ein Knallerspiel, denn die Denver Broncos sind zu Gast bei den Los Angeles Chargers. Ich habe es mal aufgeschrieben, damit ich es hinbekomme. Denver könnte mit einem Sieg die Playoffs eintüten, hätten dann einen Rekord von 10-5. Und dann könnten nämlich die Colts, die Dolphins, die Bengals machen, was sie wollen. Sie könnten nicht die Broncos irgendwie nochmal einholen. Hätten zusätzlich natürlich durch den Sieg den Tiebreaker gegen die Chargers. Mhm. Das schaut ganz gut aus und halte ich nicht für unrealistisch, weil aber auch die Chargers die Playoffs fix machen könnten. Ich habe mal das beste Szenario rausgesucht, was, glaube ich, am realistischsten sein wird. Also die Chargers gewinnen das Spiel, die Dolphins verlieren gegen die Niners, das ist der späte Slot am Sonntag, und die Colts verlieren gegen die Titans. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob so passiert, aber das wäre für mich der logischste Weg in die Playoffs für die Chargers. Aber wir können festhalten, die Broncos können es tatsächlich fix machen.
Ja, so sieht's aus. Divisionsduell geht um den Wildcard-Spot, weil die Chiefs ja die AFC West schon gewonnen haben. Und ich sag mal so, das ist sehr, sehr spannend. Ich habe mir zwei Dinge, beziehungsweise drei eigentlich rausgeschrieben, die ich sehr, sehr spannend finde. Zum einen einfach nur mal als Überschrift für euch alle. Es trifft die Broncos-Defense auf die Chargers-Defense, die beide die beste Scoring-Defense der Liga stellen. Geteilt Erster, was das angeht. Mhm. Alleine das ist ja schon unfassbar kurios, finde ich, so spät in einer Saison, muss ich mal sagen. Und für mich ist dementsprechend deshalb der absolute Schlüssel, für mich aber auf Seiten eher bei den Chargers liegend und diese Offense rund um Justin Herbert, die zuletzt ja dreimal nur 17 Punkte gemacht haben, gegen die Bucks ordentlich verloren hat. Da hat die Scoring-Defense nicht gut funktioniert, muss man auch sagen. Ja, was macht Justin Herbert gegen diesen Pass-Rush? Die meisten Sacks bei den Broncos, sie brauchen mehr Risiko, sie brauchen einen schnelleren Release von Herbert. Das kann vor allen Dingen gegen die Linebacker sehr, sehr schwer werden. Und das Problem, Christoph, ist, Justin Herbert, den hatten wir jetzt nicht bei den News mit drin, weil wir es jetzt ja besprechen, ist ja auch leicht angeschlagen mit Knöchelproblemen. Das kommt auch noch mit dazu.
Ja gut, wenn der Probleme hat, dann würde ich alles Geld der Welt auf die Broncos setzen. Aber vielleicht Gegenfrage an dich, bei welcher Defense hast du im Moment das bessere Gefühl, wenn wir dieselben Zahlen haben, was die Scoring-Defense anbelangt? Bei welcher Defense hast du das bessere Gefühl? Ist bei mir sehr deutlich.
Ja, bei mir auch ganz klar bei den Broncos.
Ja.
Ja, weil alleine schon von der letzten Woche Chargers 40 Punkte zugelassen, die Broncos am Ende 13, hätten auch 19 oder mehr sein können, haben wir schon gesprochen. Aber alleine wirklich dieser Pass-Rush mit den meisten Sacks, diese Linebacker-Unit um Jonathan Cooper und Nick Bonito, der natürlich raussticht mit zwei Touchdowns in zwei Spielen in Folge, alles cool, alles gut. Aber sie sind halt einfach, was den Pass-Rush angeht, mit einer gewissen Varianz auch einfach dahergekommen. Und ich finde, wenn Justin Herbert über Checkdowns oder Ladd McConkey oder lass es wen auch immer sein, da mehr Tiefe findet, dann könnte man diese Defense knacken, wobei halt die Secondary da sich immer wie ein Zahnrad dran schließt und das auch richtig gut macht. Und deswegen bin ich da beim Schlüssel, ist wirklich, wie wird das Passing-Game der Chargers aussehen?
Secondary, da war Pat Surtain ja angeschlagen mit einer Knöchelverletzung. Der war aber jetzt Anfang der Woche wieder im Training, deswegen können wir ganz schwer davon ausgehen. Und was man so jetzt aus Denver auch hören konnte, wenn es jetzt keinen Rückfall in irgendeiner Form geben sollte, wird Pat Surtain spielen. Und das ist natürlich dann für die Secondary, kann man es noch Upgrade nennen, das ist einfach eine andere Welt, weil er einfach mit der Beste auf seiner Position ist. Das muss man dazu sagen. Und deswegen, ich bin da auch bei den Broncos, weil die mir einfach, wie du sagst, für so ein geschlossenes Uhrwerk, das funktioniert und funktioniert und funktioniert und hält auch die Offense. Jetzt hatte Bo Nix schon zwei schlechtere Spiele. Du hast aber trotzdem das Gefühl, egal, die Defense bessert das schon mal aus. Und das Gefühl habe ich bei den Chargers jetzt die letzten zwei Spiele nicht mehr unbedingt, jetzt gar nicht nur wegen dem Bugs-Spiel, aber das war schon verheerend. Die haben 506 Total Yards zugelassen. Mhm. 506 Total Yards.
Zum ersten
Mal auch 40 eigentlich oder mehr Punkte kassiert.
Ja.
Und da muss man sagen, Baker Mayfield, ich meine, wenn der im Flow ist, brauche ich dir nicht sagen. Haha, Flow. Fällt mir jetzt das ein.
Jetzt check ich's.
Also wenn der wirklich machen kann, was er will, dann ist er fantastisch.
Ja.
Und er konnte machen, was er will. Der war bei 17% seiner Dropbacks unter Druck.
Mhm.
Ja, es ist halt verdammt wenig. Und wenn Bo Nix, den ich jetzt schon noch für einen schlechteren Quarterback halte, zu 17% nur unter Druck ist, dann wird es nicht funktionieren.
Und das bringt mich tatsächlich auch zu einer Frage, die ich mir extra aufgeschrieben habe, um das einzuleiten, weil das schließt genau an dieses Pressure-Thema an von der Defense von Jesse Minter, von den Los Angeles Chargers. Im ersten Spiel, Woche 6 war es, glaube ich, haben die Chargers ja gewonnen. Ja. Da haben sie deshalb gewonnen, weil über die ersten drei Viertel sie die Offensive der Broncos in Schach halten können. Jetzt wissen wir alle, ob der Entwicklung von Bo Nix am Anfang der Saison noch ein bisschen, ne, hin und her Achterbahn. Und da war es tatsächlich so, ich habe es mir extra aufgeschrieben, in den ersten drei Vierteln gab es oft Pressure, aber vor allen Dingen Zone Coverage der Chargers Defense. Und am Ende aber hat er trotzdem 15 von 19 Pässen für 190 Yards angebracht und 2 Touchdowns, trotz des großen Druck der Chargers Defense. So, und du hast gerade das zusammengefasst, was gegen die Bucks war. Das ist dann ähnlich. Da haben sie oft auch Man-Coverage gespielt. Das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Können die Chargers und umgekehrt genauso die Broncos mit Bo Nix das Gelernte aus Woche 6 so umsetzen, dass die Chargers das Spiel halt eben vielleicht doch gewinnen und ihn über 4 Vierteln limitieren können? Weil gegen den Druck hat er dann ja am Ende des Tages in Woche 6 gegen die Chargers Defense gut ausgesehen.
Ich weiß ja nicht, wir haben auch eine kurze Woche eben für beide, also logischerweise für beide Teams, aber ich glaube, das ist eine kurze Woche, die den Chargers nach so einer herben Klatsche mehr wehtut.
Ja.
Weil du halt wirklich so fertig gemacht wurdest von Mayfield, auch im Laufspiel. Du hast 223 Rushing Yards zugelassen. 223. Ja. Also Bucky Irving ist im Moment wirklich in beeindruckender Verfassung, das werden die Broncos so nicht hinbekommen, aber also bei allem Respekt für Javonte Williams, trotzdem, der ist jetzt auch kein ganz Blinder. Also da muss der Turnaround wirklich jetzt innerhalb von ein paar Tagen kommen. Das musst du ganz schnell abschütteln, dieses Bugspiel, weil sonst, also Bo Nix ist auch ein Baller. Das kann auch in eine böse Richtung gehen.
Ja.
Auch wenn er jetzt in 2 Spielen mal wieder sehr Turnover-anfällig war. Und das wiederum halte ich schon als Chance für die Chargers im Spiel. Als große Karte würde ich das noch reinbringen, dass Bo Nix jetzt schon 2-mal fehlerhaft war und die Chargers bei den Takeaways auch sehr, sehr gut sind. Da sind nur 4 Teams besser, die haben 14 Interceptions. Jetzt hatte Bo Nix in 2 Spielen 5 Interceptions. Wenn ich jetzt so ein bisschen das zusammenrechne, da könnte vielleicht was gehen, was die Defensive betrifft.
Das heißt, zusammengefasst geht's in diesem Divisionsduell vor allen Dingen darum, welche Defense den Quarterback weiterhin gut über den längeren Zeitraum limitieren kann, oder? Das kann man, glaube ich, von uns beiden so zusammenfassen.
Genau, ich glaube, es wird bei den Broncos jetzt immer das Thema sein, ob ja, wie gut deine Defense ist. Und dann kann Bo Nix, glaube ich, aufgrund dessen, mit der Grundlage arbeiten, wie auch immer. Mhm. Weil es war jetzt kein überragendes Spiel am Wochenende. Und trotzdem, wenn du aufs nackte Ergebnis schaust, denkst du, oh, Mama Mia, haben die fertig gemacht.
Genau, und das hat mich auch, wie gesagt, doch ein Stück weit überrascht, wie das da lief. Also wie gesagt, ich bin vor allen Dingen auf das Passing Game dann gespannt, auch was Ladd McConkey da macht, der ja ständig angeschlagen ist, trotzdem gegen die Bucks noch ganz vernünftig aussah.
Ja, war wichtig, dass der da ist tatsächlich, ja.
Das ist so der Hoffnungsschimmer auch bei den Chargers, ja.
Noch kurzes personelles Update für die Chargers, vielleicht auch eine gute Nachricht. Denzel Perryman mit Leistenproblemen, der war jetzt ja 4 Spiele raus, könnte unter Umständen am Donnerstag dann mit dabei sein. Und der macht natürlich dann deine Laufdefensive, also sollte er normalerweise besser machen. In diesen 4 Spielen, wo er gefehlt hat, haben sie 162 Rushing Yards im Schnitt zugelassen. Als er dabei war, waren es 111. Immer noch viel, aber deutlich weniger. Also 50 Rushing Yards pro Spiel weniger ist schon eine Hausnummer. Und Perryman war jetzt noch nicht auf absolutem Top-Niveau. Das wäre, glaube ich, schon ein Upgrade auf der Position, damit eben Williams dich nicht überläuft, dass Bo Nix dann Möglichkeiten bekommt. Wäre schon ein wichtiges Upgrade auf Linebacker.
Absolut richtig. Und ich glaube eben auch mit dem Zahnrad, wie ich es immer nenne, auch für die Secondary im Passing Game, um Cortland Sutton vielleicht auch mal ein Mismatch zu geben und den nicht immer gewisse Yards zu
haben wir noch gar nicht angesprochen.
Ja, ja. Haben wir noch gar nicht. Das ist ja der Go-To-Guy irgendwo, wobei sie es trotzdem gut verteilen, auch mit Devon Vele, der mir ganz gut gefällt, der Rookie-Receiver. Aber ja, ich glaube, das ist wichtig, da auch die Lücken zu schließen und in Zone-Coverage enge Fenster dann irgendwie zu kreieren. Vor allen Dingen gegen Cortland Sutton, weil wenn der ein bisschen Platz hat, dann kann es auch böse enden für L.A.
Mein Gefühl geht aber schon Richtung Broncos, wenn ich ehrlich bin.
Same,
die, glaube ich, könnten tatsächlich in den Standings echt noch ein bisschen klettern, weil wir kommen gleich zum zweiten Spiel. Wenn da ein Team verliert, ich kann es einfach sagen, wenn die Baltimore Ravens das verlieren, könnten die Broncos da echt sehr opportunistisch aus dieser Woche rausgehen.
Absolut. Und auch das ist ja nicht unwahrscheinlich. Kommen wir zum nächsten Game in der AFC. Auch ein Divisionsduell, die Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens. Auch da für euch im Vorfeld mal die Playoff-Szenarien. Pittsburgh ist ja schon in den Playoffs, kann aber mit einem Sieg Divisionssieger der AFC North werden. Also dann haben sie einen besseren Spot, ein besseres Seeding in den Playoffs. Und Baltimore kann aber auch die Playoffs clinchen, wenn man selbst gewinnt. Oder die Dolphins und die Colts verlieren. Das mal als wichtige Info.
Ganz genau. Erinnerst du dich noch an das Spiel, ans erste Duell zwischen den beiden? Das war ja schon auch ein eigenwilliges Spiel, dieses 18-16 für die Steelers zu Hause, ohne offensive Punkte, aber halt mit einem Boswell, der einfach 6 Field Goals kickt, und das hat dann gereicht mit der Defensive. Ich habe mir die Zahlen, also das Spiel nochmal angeschaut, die Zahlen nochmal angeschaut. Das war eigentlich zahlentechnisch relativ ausgeglichen. Mhm. Also nicht nur vom Ergebnis her, 18-16 ist knapp, es war aber auch knapp. Es waren 329-302 Total Yards für die Ravens. Kein großer Unterschied. Das, was wirklich raussticht, war, dass der Turnover-Battle an die Steelers ging, und sowas können sie halt einfach. Die Ravens hatten 3 Turnover, 2 Fumbles lost und 1 Interception. Und da gibt's halt wenig Teams, die da so opportunistisch unterwegs sind wie in solchen Spielen wie die Steelers. Ja. Und da, man sagt immer, ja gut, das, wenn mir das auffällt, fällt es jedem auf. Aber irgendwie haben die Steelers so eine Magie, sowas zu beschwören, heraufbeschwören zu können.
Erstens das, und zweitens ist es das Divisionsduell, was die Steelers, finde ich, immer gefühlt ein bisschen, einen Ticken besser angehen. Ich habe das Gefühl, die Steelers packen dann vor allen Dingen mit ihrer Defensive nochmal eine Schippe Physis obendrauf, nochmal eine Schippe härteres Tackling obendrauf. Das sieht man immer mal wieder. Diese Spiele sind häufig auch Low-Score-Games. Alleine die Baltimore Ravens haben 13,8 Punkte pro Spiel gemacht in den letzten 8 Spielen gegen die Pittsburgh Steelers. Mhm, ja. Das ist bei dieser Offense eigentlich unterirdisch schwach, wenn wir an Lamar Jackson, Derrick Henry etc. pp. Denken. Und deswegen auch für mich da, dass das Matchup Nummer 1 ist, Lamar Jackson limitieren. Und wenn die NFL etwas lernen kann, wie man einen zweifachen MVP, einen Lamar Jackson, der Fakes macht, rausrollt, Ball behält, doch abgibt, wirft, läuft, was in dieser Saison mittlerweile auch nicht mehr ganz so krass aussieht wie in den ersten 8 Wochen, bin ich auch ehrlich. Wenn aber die NFL und alle anderen Teams davon lernen können, wie man das macht, dann muss man bei den Steelers zugucken.
Ja, das ist so.
Das ist jedes Mal so, und dementsprechend, ja, bin ich da tatsächlich auch ob der aktuellen Form, auch wenn TJ Watt angeschlagen ist, muss man auch dazu sagen, eher bei den Steelers tatsächlich.
Also ich habe ja gerade gesagt, dass mir das Spiel, ich habe es mir nochmal angeschaut, und da war schon wirklich dann zu erkennen, Mensch, diese Offense, irgendwas ist, wenn sie gegen die Steelers spielen, dass sie den Schalter nicht umgelegt bekommen, egal ob dann Henry mittlerweile dabei ist oder nicht. Diese 16 Punkte, diese 329 Total Yards waren jeweils der schlechteste Wert in der Saison, was die eigene Offense anbelangt. Was dazu kam, die hat auch noch 12 Strafen, das hatte ich vorhin gar nicht gesagt. 12 Strafen killen dich natürlich auch. Nicht nur Turnover, 12 Strafen sind heftig. Und Lamar konnte nicht wirklich scramblen oder hat's nicht gemacht. Der hatte 4 Laufversuche, der hatte nur einmal weniger gegen die Broncos, auch eine gute Defensive. Der war viel unter Druck, das können die Steelers halt. Und dann machst du halt auch mal Fehler, dann kommt eine Interception raus und dann sind wir halt wieder bei den Steelers, die da wahnsinnig opportunistisch sind. Zuletzt waren sie wieder mega effizient. Ich meine, wir reden gar nicht mehr drüber. Lamar hatte einfach ein Spiel mit 5 Touchdown-Pässen. Ja. Und wir tun so, als ob es was völlig, ja, ist halt normal, so, ganz normal. Ist,
ja.
In diesen 3 Spielen nach dieser Niederlage gegen die Steelers, diese erste, sind es 9 Touchdown-Pässe bei keiner Interception.
Mhm.
Aber das ist genau so, wie es vor diesem ersten Duell auch der Fall war. Ich kann mich daran erinnern, wenn wir gesagt haben, oh ja, Lamar und die Ravens kommen super in Form, und wer hat es wieder eingestoppt? Es waren die Steelers.
Ja, ja.
Du hast TJ Watt schon angesprochen, da ist Mike Tomlin sehr optimistisch, dass er spielt.
Mhm. Ja, aber trotzdem.
Auf der anderen Seite hat Baltimore auch so eine starke O-Line, wo ich sage, das ist ja auch ein Punkt für dich, aber ich habe schon auch so ein Gefühl, dass so ein bisschen d'accord mit dir geht. Ich habe nur ein Problem.
Das ist neu.
Ich glaube nicht, dass Boswell wieder 6 Field Goals reinmachen wird.
Ja,
das aus verschiedensten. Auch. Also das passiert ja bei dem wahrscheinlich mehrmals, aber die Offense sollte schon auch was liefern, und ohne Pickens war es jetzt schon mühsamer die letzten Wochen. Da waren diese Big Play Nummern nicht mehr so in der Stückzahl dabei wie mit George Pickens logischerweise.
Ja, das wollte ich auch nochmal gerade mit angeben, dass ich die Ravens Defense da insgesamt auch besser sehe als in dem Spiel zuvor gegen die Steelers. Aber ich bin halt trotzdem dabei, um da nochmal drauf zurückzukommen, meine 50 Cent nochmal mit reinzuschmeißen. Was ich bei den Steelers gerade in den Duellen gegen die Ravens so interessant finde, ist, die blitzen jetzt nicht übermäßig viel. Das ist ein Pass Rush, der jetzt nicht ständig blitzt in diese Gap rein, aber die stellen die Boxen häufig voll. Und wenn nicht, dann kommen sie unfassbar physisch von den Edges. Natürlich TJ Watt von der einen Seite, keine Frage, aber auch von der anderen Seite.
Ja, die haben da halt einfach und Qualität.
Das ist Qualität, die sich da auf Dauer durchsetzt. Und ich habe das Gefühl, dass ein Lamar Jackson in diesen Duellen immer auch so mal nach vorne geht, wieder zurückgeht, nach vorne geht, wieder zurückgeht. War auch krass dieses Jahr gegen die Bengals zum Beispiel, ja, keine Frage. Aber dass die Steelers es trotzdem dann hinbekommen, dahinter so eine gute Coverage zu haben, um einen Mark Andrews, Zay Flowers nicht zu viel Räume zu geben, dass es dann eigentlich immer mal wieder, entweder wird es ein Sack, er gescrabbelt für ein paar Yards, oder er wirft noch einen Running Back Angle underneath Route Pass auf Derrick Henry, den wir noch nicht erwähnt haben. Der ist natürlich auch das Zünglein an der Waage. Und ich glaube, dass die Ravens tatsächlich das Laufspiel noch mehr brauchen als sonst gegen die Steelers, dass sie einen richtig physischen, klassischen Power-Running Back Derrick Henry brauchen, der da genau diese vollen Boxen brechen kann, der Miss-Tackles forcieren kann, und das kann er, das macht er beim ersten, sogar zweiten Kontakt, und dann haben die Ravens da wirklich eine Chance. Ich habe echt das Gefühl, trotz des, dass diese Offense mir persönlich und allen anderen so viel Spaß macht, dass das gegen die Steelers mehr als nur ein hartes Stück Arbeit wird. Und da haben wir noch gar nicht über die Steelers und diese Ravens-Defense gesprochen, du hast es schon angedeutet. Da glaube ich tatsächlich, dass da die Ravens wieder ein Stück weit bevorteilt sind, habe aber das Gefühl, dass diese Defense der Steelers, der Offense der Steelers so viel gute Confidence geben wird, dass das im Play auch ohne George Pickens gut funktionieren kann. Und da rede ich vor allem natürlich wieder über die Titans, kennst du ja eh schon.
Ja, ich glaube, wenn Pickens fehlt, bin ich pessimistischer, dann bin ich bei den Ravens, weil es eben auch zu Hause ist. Ich bin völlig dabei dir, dass es offensiv wahrscheinlich wieder zäh werden wird. Also ich glaube nicht, dass wir von Lamar Jackson 5 Touchdown-Pässe sehen werden.
Nein.
Das sehe ich auch sehr undeutlich. Aber ich glaube halt, dass die Steelers Offense große Probleme haben wird, ohne Pickens halt dann wirklich auch was rauszuspielen. Ich habe es mir nochmal angeschaut mit George Pickens. Also er hat jetzt 2 Spiele verpasst. Tomlin war jetzt optimistisch, war jetzt aber, glaube ich, was ich gelesen habe, am Mittwoch nicht im Training, George Pickens. Also hat er nicht teilgenommen am Mittwoch, was jetzt nicht das beste Zeichen ist. Russell Wilson in den letzten beiden Spielen, als Pickens raus war, bei Pässen für 10 oder mehr Yards, da war er bei der Nummer 8 von 12, 149 Yards, 3 Touchdown-Pässe, alles wunderbar, hat 6 Attempts pro Spiel in dieser Range. Also das geht so, vor allem die kürzeren, sagen wir mal 10 bis 20 Yards, das hat alles noch wunderbar funktioniert. Mit Pickens waren es aber 9 Versuche in der Range. Mhm. Und wenn wir jetzt auf diese Big Plays gehen, also 20 Yards oder mehr, war es jetzt in den letzten beiden Spielen 2,5 Versuche, also deutlich weniger. Vorher waren es doppelt so viele mit Pickens, 5 Versuche. Mhm. Und da ist nicht jeder angekommen, da waren die Zahlen sind jetzt gar nicht so schlecht. Der war zum Beispiel 4 von 5, 95 Yards, kein Touchdown-Pass, aber keine Interception, also es waren keine Fehler mit dabei. Nur ich glaube halt, dass du auch keine Scoring-Plays ohne Pickens hinbekommst, und dann wird's, glaube ich, schwer gegen die Ravens, weil die halt auch ein Spiel haben können, wo die Offense einfach komplett im Flow ist. Sehe ich noch nicht hundertprozentig, aber völlig überrascht wäre ich auch nicht.
Und man darf nicht vergessen, das Laufspiel sah zuletzt auch nicht gut aus. Das nur mal als kleine Randnotiz noch bei den Steelers. Ja,
Harris, der dann auch gefumbled hat. Also das waren gut, schon passiert, so Problemchen.
Aber auch generell vom Play her, von den Yards her, von den Running Backs her, ob sie dann Tackles brechen und wie sie eingesetzt wurden, das hat alles irgendwie nicht so richtig gepasst bei den Steelers zuletzt.
Weiß ich, weil ich Najee Harris in meinem Fantasy-Team habe und ich bin ja wissentlich ausgeschieden.
Den habe ich auch, aber ich bin trotzdem weiter. Naja.
Ja, ich gehe trotzdem mit den Ravens.
Okay, gut. Ich halte mich da erstmal raus.
Okay. Also aber eigentlich die Steelers schon zu Beginn gesagt, aber egal.
Ja, richtig, richtig.
Dann lass uns nochmal zu einem Spiel kommen, das auch ein Divisionsduell ist und auch heiß werden könnte. Die Philadelphia Eagles zu Gast bei den Washington Commanders. Vielleicht auch da nochmal schnell. Da ist es ähnlich wie gerade zuvor mit den Steelers. Philly kann den Divisionstitel holen mit einem Sieg. Dann ist es nämlich dann durch. Dann sind sie eh schon fix in den Playoffs. Dann haben sie auch die NFC East geclincht und haben mit einem Sieg, muss man auch dazu sagen, ist gerade vorhin bei den Lions schon gefallen, das Thema, eine richtig gute Chance auf den Nummer 1 Seed in der NFC. Das wird vielleicht sogar das größere Thema sein, weil die Division werden sie so oder so gewinnen. Und Washington kann es auch in die Playoffs schaffen. Da gibt es insgesamt 3 Szenarien. Ich finde 2, die realistisch sind, weil da kein Unentschieden mit dabei ist für Washington. Wenn Washington gewinnt, wenn Atlanta verliert gegen die Giants, haben wir schon angesprochen mit Penix, wer weiß, was passiert. Und wenn die Rams bei den Giants Jets bei den Jets spielen.
Ja,
muss doch irgendwas mit New York was. Da ist Giants bei mir schon automatisch durchgekommen. Jets waren jetzt offensiv ganz gut. Kann durchaus passieren. Zweites Szenario wäre Sieg von Washington, eh klar. Niederlage von Atlanta und dann nicht die Rams, die verlieren, sondern die Seahawks, die gegen die Vikings verlieren. Halte ich jetzt auch nicht für völlig unrealistisch.
Mhm. Ja, ich sehe das zweite Szenario auch eher realistisch bei die Rams, glaube ich. Ich habe ja letzte Woche auch im Kommentar gesagt, am Wochenende, dass ich glaube, dass die Rams alles gewinnen werden und dann haben wir die NFC West auch eingetütet. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ja. NFC East Krone und ich habe ja die Commanders neulich auch verfolgt und muss sagen, das war schon mehr als fragwürdig bis kurios, was sie da gemacht haben. Vom Spielverlauf, vom Playcalling her, von der Time of Possession, von allem.
Gegen die Saints, also kein Playoff-Team. Gegen die Saints,
muss man nochmal dazu sagen, ja, absolut richtig. Saß so, auch komplett in der ersten Hälfte, glaube ich, hatte, ich habe es auf dem Flur gesagt, kurz vorm Two-Minute-Warning, Jay Kaner, weniger Completions als gesackt worden zu sein. 2-3, ja. Und alleine diese Statistik lässt vermuten, okay, die Commanders müssen ja mit 40 führen oder so, ja. Nein, und sie haben einfach ihre Drives selber nicht gut zu Ende bekommen, haben Strafen kassiert, haben ewig lang in der Red Zone rumgetan, immer wieder keine guten Plays hinbekommen. Da war ich tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ein wenig überrascht, weil Jaden Daniels ist gesundet. Das Playcalling hat immer Bock gemacht. Wir haben diese Cliff Kingsbury-Thematik in der späten Phase einer Saison angesprochen, dass sich die Teams, die Gegner offenbar darauf gut einstellen können. Das macht mir immer mehr und mehr Sorgen bei den Commanders, trotz des Sieges. Am Ende des Tages ja unfassbar knapper Sieg, kommen wir vielleicht noch drauf, dass das noch gehörig mehr in die Hose gehen kann, als nur gegen die Eagles zu verlieren. Weil ich glaube, und das ist mein Take, dass ich hier kurz halten kann, so wie die Commanders letzte Woche für mich gespielt haben, gerade in der zweiten Hälfte gegen die Saints und das Ding noch fast verlieren, wenn die mit dem Touchdown ganz zum Schluss und dann die Saints mit einer vergebenen Two-Point eben doch nicht gewinnen. Die Eagles werden da aber wirklich gar nicht federn lassen, ist mein Gefühl.
Erinnerst du dich? Die haben in Woche 11 gegeneinander gespielt. Das war Thursday Night Football. Da sind wir reingegangen. Mensch, bei den Commanders schaut's gut aus. Die sind vielleicht auf Augenhöhe. Muss man dann sagen, die Eagles haben das dann schon sehr, sehr souverän gewuppt. Mhm. Und jetzt kommen, und da kamen sie wirklich mit einer guten Form ja rein. Also die Offense hat funktioniert, war jetzt vielleicht nicht mehr ganz auf dem Peak wie ein paar Wochen vorher nochmal, aber es hat funktioniert. Jetzt schaut es nicht mehr so gut aus. Und die Eagles sind eigentlich, ehrlich gesagt, besser geworden. Also ja, defensiv bombastisch gut. Und auch die Offensive hatte letzte Woche ein gutes Spiel gegen die Steelers. Deswegen bin ich da bei dir. Also dieses Ding, was wir vor ein paar Wochen hatten, Mensch, das könnte auf Augenhöhe sein, sehe ich jetzt auch gar nicht mehr. Das ist bei mir auch völlig weggewischt.
Ja.
Da habe ich allergrößte Fragezeichen auch mit Jaden Daniels. Der spielt immer noch eine tolle Saison. Aber du merkst schon, ich will jetzt nicht sagen, dass ihm die Luft ausgeht, aber da waren tolle Touchdown-Pässe mit dabei, aber da waren auch zwei, drei Pässe in Richtung McLaurin dabei, wo du sagst, in so einem wichtigen Spiel und die Saints sind eigentlich ein Team, was du schlagen musst, müssen die eigentlich ankommen. Und gegen die Eagles bekommst du weniger solche Bälle und die müssen ankommen, damit McLaurin in die Endzone läuft und du eine Chance hast. Anders geht's nicht. Das waren minimal überworfen, minimal unterworfen, nur so Kleinigkeiten. Aber in den Spielen fällt's halt auf, wenn du halt dann nicht scoren kannst.
Erstens das und zweitens, was ich brutal auffällig fand, ich weiß gar nicht, ob ich es in der Endzone auch gesagt habe, immer wenn Jaden Daniels gescrambled hat, ging nicht viel. Die Saints hatten 8-6 gegen Jaden Daniels. Er ist achtmal auf den Hosenboden gesetzt worden. Immer wenn der gescrambled ist, egal in welche Richtung, ob nach links oder nach rechts raus, ist er Richtung Sideline gelaufen und hat dann vielleicht noch ein Yard, vielleicht mal zwei rausgeholt. Und diese Stärke ist ihnen komplett genommen worden. Und ich habe das Gefühl, dass die gegnerischen Teams das erkennen, wann wird gescrambled, beziehungsweise erkennt man ja nie, wann wird gescrambled, aber frühzeitig eben durch ihre Coverage Jaden Daniels keine Fenster geben, keine Pässe ermöglichen können und dann aber mit dem Pass Rush so gut dann trotzdem noch aufgestellt sind, dass Jaden Daniels keine Plays mehr kreieren kann. Also er kann aktuell die Plays nicht extenden, wie ein Lamar Jackson, der das immer noch überragend macht und die Welle trotzdem anbringt oder ein Josh Allen auch selbst. Ja, das fand ich sehr, sehr auffällig, das fand ich sehr, sehr auffällig, auch im Laufspiel generell mit Brian Robinson, immer wenn es über außen ging, ging gar nichts. Wenn es über die Mitte ging, haben sie sich mal ein paar Mal nach vorne gerückt, auch mal für 5-6 Yards. Aber über außen, entweder per Scramble oder per gecallten Runplay über die Außenseite, ging da gar nichts. Und das fand ich bemerkenswert, weil das war mit einer der Stärken in der im ersten Drittel, vielleicht sogar der ersten Hälfte der Saison.
Ich gebe ihm da ein bisschen Benefit of the Doubt. Ich muss ganz schnell nachschauen. Er hatte 11 Läufe für 66 Yards. Also 66 Yards klingt erstmal gut. Das sind die drittmeisten. Aber ich gebe dir recht. Da ist so ein bisschen die Effizienz flöten gegangen. Auf der anderen Seite, der hatte 4 Läufe, die dann wieder extrem wichtig waren. Hast du mal aufgeschrieben. Zweimal war es bei Third Down und 1 ein erfolgreicher Lauf. Es war dann maximal 10 Yards. Aber klar, wenn du ein Yard zurücklegen musst, reicht's für neues First Down. Bei Dritter und 2 hat es geschafft und bei 4 dann 1. Also 4 Läufe waren extrem wichtig, um eben den Drive am Leben zu halten. Trotzdem wird es am Ende so knapp. Und das ist auch sowas, seit Woche 11 nach diesem Spiel gegen die Eagles sind sie auch bei den Early Downs schwächer geworden. Die waren vorher auf Platz 5, jetzt sind sie auf Platz 11. Das ist prozentuell jetzt gar nicht so ein Riesenunterschied, was die Success Rate anbelangt. Aber vorher, vor den Eagles Platz 5, danach Platz 11. Auch Platz 11 ist nicht schlecht, verstehe mich nicht falsch. Aber Platz 11 reicht nicht für die Eagles. Das reicht dann für die Saints.
Ja, das ist genau der Eindruck, den ich aber hatte nach den letzten zwei Wochen. Das habe ich auch gesagt. Ich habe das Gefühl, sie müssen sich mittlerweile ihre Punkte und ihre Drives erarbeiten.
Ja, ja, absolut.
Und das war total auffällig gegen die Saints. Und witzig ist auch, dass wir jetzt bei diesem Spiel schon wieder so wenig über die Eagles reden, weil die eh gut sind. Und das ist so die Geschichte der Philadelphia Eagles bei uns beiden, aber ich glaube bei vielen anderen auch, dass die so einfach so, ja, unterm Radar da plötzlich eine Siegesserie von 10 Siegen haben oder was. Und diese Defense, die ist auch echt gut.
Also das
die
Defense ist ein Gamechanger.
Das ist wirklich, wirklich krass, wie gut die sich entwickelt hat im Vergleich zum Anfang der Saison, als auch zur letzten Saison und immer wieder in den wichtigen Momenten einfach da ist. Das finde ich bemerkenswert. Und mit dem Gelernten von der Washington Commanders Offensive, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, geht gegen diese Eagles Defensive nichts.
Und die sind halt, der Unterschied zu den Lions, die sind fit. Klar fehlt dann Brandon Graham, aber die sind fit.
Ja.
Du hast ein überragendes Linebacker-Duo, was bei den Eagles gar nicht so wichtig war, ich hatte es auch schon mal gesagt. Und trotzdem ist es ein überragendes Linebacker-Duo. Cooper DeShean spielt, als ob er seit 10 Jahren in der NFL spielen würde. Also, boah, die Defense ist schon stark. Und jetzt hatte die Offense ein richtig gutes Spiel. Und das, obwohl Saquon Barkley angeschlagen war. Also im zweiten Viertel hat er nicht mehr wahnsinnig viel gespielt. Und er kam am Ende auf 65 Yards. Das ist für ihn jetzt überschaubar wenig. Der hatte nur einmal weniger Rushing Yards in dieser Saison, weil er aber wahrscheinlich auch angeschlagen war.
Ist
und was
schlecht.
War's? Egal.
Ja, genau.
Weil AJ Brown, ich glaube, dass es eben ein bisschen zu groß gemacht war, ist jetzt vielleicht zu viel des Guten mit der Antwort, was muss besser werden, Passing.
Bin ich
aber
bei
soll
dir,
auch sagen, das Rushing Game kann nicht besser werden, weil Saquon Barkley MVP-mäßig spielt. Also kann nur das Passing Game besser werden. Das muss jetzt gar nicht heißen, dass er gegen Hurts geschossen hat.
Ja.
Sollen wir jetzt gar nicht thematisieren.
Bin ich
das
bei
Passing
dir.
Game, also wenn es beabsichtigt war oder unbeabsichtigt war, das Passing Game hat aber fantastisch funktioniert. Devonta Smith hatte, jetzt darf ich nicht durcheinander bringen, der hatte 109 Receiving Yards, AJ Brown 110 und jeweils einen Touchdown. Also, puh, wenn das auch noch funktioniert, dann sind die Eagles aber brutal.
Ja, absolut. Süß fand ich übrigens, jetzt darf ich es nicht durcheinander bringen und die Zahlen sind quasi gleich.
Ja, genau, aber wer der eine Leader war, das eine Yard mehr hatte.
Das ist wie, wenn man Zwillinge fragt, wer ist von euch denn früher geboren?
Das ist wichtig für Zwillinge.
Ja, deswegen sage ich, es ist total wichtig. Ja, ich finde auch, dass es alles viel heißer gekocht wurde, als es am Ende des Tages ist. Und die haben mal wieder eine Antwort geliefert, die da dann zeigt, Leute, alles cool und wir haben es immer gesagt, ähnlich wie bei Lamar Jackson, wie es immer sagen und manchmal kann ich mich selber nicht mehr hören, aber ein Jalen Hurts kann auch Passing Game. Ein Jalen Hurts kann sich Tush pushen, so viel er will, aber er kann auch, wenn es darauf ankommt, das Passing Game. Devonta Smith und AJ Brown waren diese Saison auch mal verletzt und das hat man total gemerkt. Und ja, sie waren vielleicht auch mit den beiden in den letzten zwei Wochen auf dem Feld nicht die überragende Passing-Offensive. Aber da gehören eben alle dazu und vor allen Dingen auch der Gegner. Das sage ich übrigens auch, wenn ich das mal kurz machen darf, mein Papa immer, der Bayern-Fan ist. Ich sage immer, die können nicht immer alles gewinnen. Da gehört auch der Gegner dazu. Stichwort Mainz 05. So. Und bei den Philadelphia Eagles ist das eben.
Jetzt muss ich genau. Vom Hertha-Fan hier Fußball sagen. Wow.
Ja, genau. Aber bei den,
um darauf zu kommen. Der Blinde erzählt, was er gerade sieht.
Wir werden ihn schon finden, sagt der Einäugige zu den Blinden.
Ja.
Jetzt habe ich den so und bei den Eagles eigentlich will ich das nur bestätigen, dieses Jalen Hurts Spiel, auch wenn er dann wieder rausrollt und aus dem Lauf da wieder besser aussieht. Ich habe das Gefühl gehabt, die wollten unbedingt eine Antwort liefern. Der hat mutige Pässe genommen, wo ich manchmal dachte, hui, und dann kamen die an. Bockstark. Also so, wenn aber die Offense so spielt und
genau,
dann
Saquon Barkley wieder konstant von ihm sehen.
Genau, und dann Saquon Barkley wieder da eben da hinkommt, wo er normalerweise auch ist, dann ist das wieder so variabel, unberechenbar und die Eagles zerstören. Ganz einfach.
Mir ist von Hurts die Stichprobe noch zu klein, aber exakt, was du gesagt hast, ja. Wenn er so macht, bei Würfen unter 2,5 Sekunden, war 10 von 12, 140 Yards, das ist Season High bei unter 2,5 Sekunden, für 11,7 Yards pro Pass, auch Season High. Wenn er das konstant macht, mit Devonta Smith, mit AJ Brown in der Combo und ein fitter Saquon Barkley, weil der wird jetzt nicht exorbitant schlechter werden und der wird auch fit werden, man hat jetzt nichts gelesen, dass es großartig schlimm wäre, dann wird's gefährlich.
Ja.
Glaube ich noch nicht hundertprozentig bei Hurts, weil er doch immer diesen Rückfall hat, den Ball dann doch lange zu halten. Erster Read, zweiter Read, wieder nix, dann schmeißt er weg oder wird gesackt oder keine Ahnung was, weil die O-Line ja auch gut ist. Aber wenn er das macht, dieses Quick Game, und das muss ja gar nicht immer sein, aber wenn er das so effizient macht, ui, dann wird's gefährlich für alle.
und vor allen Dingen auch für die Washington Commanders Defense, die da auch einiges hat missen lassen im Spiel gegen die Saints am Ende des Tages.
Ja, nur in Marshawn Lattimore jetzt im guten Fitnesszustand. Ja,
der wurde nicht mal getargetet.
Aber, genau, der hatte einfach gar keine Zahlen. Ich habe es extra nachgedacht. Der hatte einfach gar keine Zahlen. Null. Überall war null.
Der war einfach nur da. Der wurde ganz am Ende eingeblendet nach dieser vergebenen Two-Point-Conversion. Dachte ich, ah, das war jetzt sein Play. War es aber auch gar nicht. Ich habe ihn einfach nur gezeigt. Ja, okay, da sind wir da. Ja,
aber eher pro Eagles. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, da gehen wir beide, weil Philly... Ja. Müssen wir beide mit Philly gehen, glaube ich.
Definitiv. Und dann habe ich noch, bevor wir vielleicht eine Vorschau machen, was jetzt am Wochenende alles ansteht, eine News für dich, die ich gerade frisch, wir nehmen Mittwochabend auf, die gerade bei mir reingesegelt ist. Also Breaking News quasi extra für Christoph
Stadler. Wieder zum Schluss.
Wieder zum Schluss. Und sie beginnt mit deinen zwei Lieblingsworten. Aaron Rodgers hat gesagt, dass er nach der Saison auf jeden Fall sich erstmal eine Auszeit nehmen möchte, um zu entscheiden, was er dann macht. Egal, ob er direkt nach Saison, also an diesem Black Monday oder wann auch immer, entlassen werden sollte. Wenn er entlassen wird, dann nimmt er sich auch erstmal Zeit, um seine NFL-Zukunft genauestens sich zu überlegen. Also Ausgang in alle Richtungen offen.
Ich nehme es zur Kenntnis und habe dir eigentlich nicht mehr zugehört.
Das dachte ich mir schon. Wolltest du mal gesagt haben.
Ah, warte, da war heute Aufnahme mit der Show, oder?
Ja, genau. Deswegen kam gerade und tatsächlich hat jemand das retweetet, was ich gesehen habe, mit den Worten eines berühmten Songs, Hello Darkness, My Old Friend.
Ja, ja.
Und deswegen
auf das wird sie hinauslaufen.
Das fand ich nochmal ganz witzig. Aber lass uns den Leuten nochmal mitgeben, was ihr erwartet, oder?
Genau. Weiß nicht, müssen wir noch Playoff-Pictures, wir müssen jetzt nicht eins zu eins durchgehen. Wir haben, glaube ich, die heißesten Themen angesprochen. Es wird am Sonntag dann in der Endzone auch nochmal Thema sein, wenn wir auch näher dran sind. Ich meine, die Vikings sind nochmal voll mit dabei. Die stehen jetzt 12-2 und sind wirklich voll mit dabei im Kampf um der Nummer 1 Seed in der NFC. Wer hätte das gedacht? Mhm. So langsam kristallisiert sich aber das schon raus, wer Playoff spielen darf, wer nicht spielen darf. Also die jetzt alle gerade drin sind, also logisch haben sie die besten Karten, aber auch so, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wer gegen wen noch spielt, schaut schon ganz schwer danach aus, dass das die Teams sein könnten.
Ganz genau. Um das nochmal übrigens zu ergänzen, in der NFC geht es eigentlich um Nummer 1 Seed nur noch zwischen Lions, Eagles und Vikings eben.
Genau.
Und der Rest, wie gesagt, ein paar Plätze sind noch frei, aber deswegen haben wir die drei Spiele uns rausgesucht, mit dem wichtigsten natürlich in der AFC drüben, jetzt dann gleich, wenn ihr so wollt, um 2.15 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, die Broncos bei den Chargers. Am Sonntag bekommt ihr alle wichtigen Entscheidungen rund um die Playoffs auch mit, da sind fast alle Spiele zumindest mit einem Team immer dabei, die sich noch Hoffnungen machen können oder auch für Seeding wichtig sind oder für die Divisionskrone. Zeitgleich haben wir das Einzelspiel, über das wir gerade noch gesprochen haben, die Eagles bei den Washington Commanders um 19 Uhr im späten Slot einzeln auf der Plattform verfügbar, die Niners bei den Dolphins und dann Sunday Night Tampa Bay gegen Dallas, ein Playoff-Duell, war es mal, ist es aber nicht mehr, trotzdem ganz geile Nummer und dann Monday Night Football, die Saints bei den Green Bay Packers.
Genau, weil die Packers, das ist glaube ich noch das Team, was wir nicht erwähnt haben, die könnten mit einem eigenen Sieg und mit ein bisschen Schützenhilfe als andere Optionen, aber mit einem eigenen Sieg würden sie die Playoffs auch klar machen, wobei ich glaube, da reden wir nicht davon, dass die noch irgendwie rausputzeln können. Ich glaube, das wäre ein bisschen lächerlich, oder?
Das stimmt. Also die sollten das dann auch relativ zeitnah klar machen können.
Nee, wir haben, glaube ich, alle wichtigen Szenarios drin gehabt. Es ist zwar, es wird jetzt schon wild immer, wenn dann alles dazukommt. Es gibt ein Szenario wohl, wo in der AFC alles schon entschieden werden könnte. Da muss aber unter anderem Buffalo gegen New England verlieren und das zerstört dann schon mal alles.
Ich sag nur Divisionsduell. Und um damit zu enden, was wir ganz am Anfang gesagt haben, weil er, finde ich, einen neuen Namen verdient hat, die NFL ist wild, so wie wild Levis. In diesem
Sinne. Ja, aber nochmal der Hinweis zum Schluss. Nächste Woche wartet nicht am Mittwoch drauf, feiert da schön Weihnachten. Am Freitag Mittag rum wird dann die Folge kommen. Wie gesagt, das ist eben das Ziel dann, die beiden Christmas Games, was heißt das Ziel, wir werden es machen, die beiden Christmas Games dazu zu nehmen und eben Thursday Night Football, weil es eben auch durchaus interessant sein kann, wenn die Seahawks bei den Bears spielen. Für die NFC West, das könnte dann ein Thema sein. Deswegen haben wir gesagt, komm, das macht wahrscheinlich keinen Sinn, weil es dann eh nicht ganz aktuell ist. Wir machen es am Freitag, damit auch wirklich alles mit drin ist. Ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen, aber ihr habt dann Weihnachten eh was Besseres zu tun. Kümmert euch um die Familie, trinkt ein Glühweinchen.
Oder zwei.
Oder zwei.
Genau.
Ein paar Plätzchen, und was auch immer. Und dann würde ich sagen, euch schon mal frohe Weihnachten, weil wir uns erst danach wieder hören. Mhm. Feiert schön mit euren Liebsten. Schaut schön Football noch am Wochenende. Und dann hören wir uns Freitag in der Woche.
So sieht's aus. Oder halt vielleicht schon nochmal am Sonntag, aber dann auch nochmal. Da kann er auch nochmal frohe Weihnachten.
Unabhängig vom Podcast, aber das.
Genau. Und wir zwei müssen dann noch ausmachen mit dem Folge, fressenden Bäuchlein und dem groggy Kopf nach den Glühwein, wann wir dann am Freitag eigentlich aufzeigen. Aber das machen wir.
Und aber bei jeder Ausgabe so mit dicken Bauch und, aber egal.
Sehr gut. Also bis nächste Woche, Leute.
Endzone. Der DAZN NFL Talk.